Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, herzlich willkommen. Eine Gießener Medienhistorikerin hat die Wirkungsgeschichte von US-Re-Education-Filmen über die Nazi-Gräuel nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Das ist eines unserer Themen. Ein weiteres, das Bremer Museum Weserburg hat ein alternatives Preismodell erfolgreich ausprobiert, Pay per Minute. Die Besucher schätzen es. Und einen Blick auf die Transmediale in Berlin im Haus der Kulturen werfen wir. Zuerst aber zur Bühne. Das Theatertreffen. Es ist Branchentreff, Leistungsschau, ästhetischer Zustandsbericht und findet vom 1. bis 17. Mai dieses Jahr statt. 10 Stücke aus dem deutschsprachigen Raum werden eingeladen und erstmals gibt es auch eine Quote. Die Hälfte der Stücke soll von Regisseurinnen sein. Die Auswahl zum Berliner Theatertreffen ist nun getroffen. 6 von 10 eingeladenen Inszenierungen stammen von Regisseurinnen. Es ging sehr einfach, das sagte die Festivalleiterin Yvonne Büdenholzer heute. Auch viele neue sind dabei. Die Jury sollte dafür die ihrer Meinung nach 10 bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum aussuchen. Die Münchner Kammerspiele, das Deutsche Theater in Berlin, das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg und nicht zuletzt das Schauspiel Bochum sind dabei. Hören Sie unseren Theaterkritiker Michael Lages.
Das Hauptziel ist erreicht. Die aktuelle Ausgabe des Theatertreffens in Berlin ist nicht nur halb und halb quotiert. Die Regisseurinnen haben sogar die Nasen vorn. 6 von ihnen stehen 4 Männern gegenüber. Eine Menge Kritik hatten sich die Berliner Festspiele, Ausrichter des Bühnengipfels, mit der Ankündigung der Quote im Vorjahr eingeheimst. Jetzt, meint jedenfalls Festivalchefin Yvonne Büdenholzer, sei alles ganz einfach und die leicht übererfüllte Quote im Grunde eher eine Formsache gewesen. Wer allerdings regelmäßig auch weniger berühmte Bühnen im Theaterland Deutschland besucht, der weiß ohnehin, dass Frauen auf dem Regiestuhl seit geraumer Zeit schon unübersehbar sind, in anderen Bereichen der Theaterarbeit ohnehin und darüber hinaus überall in der Ausbildung. Die Quote fürs Theatertreffen kam also gerade recht. Inhaltlich auffälliger sind andere Bewegungen, etwa die weg von den großen Stadt- und Staatstheatern und hin zu Koproduktionen verschiedener Theaterhäuser, freier und von Stadt und Staat getragener. Das regelmäßige Miteinander etwa der Münchner Kammerspiele und dem Künstlerhaus Musentum in Frankfurt ist dafür beispielhaft. Die neue Produktion der jungen Regisseurin Anta-Helena Recke über die Kränkungen der Menschheit sind das beste Beispiel dafür. Überhaupt bilden Münchens Kammerspiele den Kern dieses dauernden Austausches zwischen den Produktionssphären. Eine Arbeit wie Toshiki Okadas Vacuum Cleaner ist zugleich sehr japanisch, aber auch zugeschnitten auf die Lebenswirklichkeit westlich-europäischer Metropolen und damit global modern. Und dabei überschreitet sie auch ästhetische Grenzen des handelsüblichen Theaterbetriebs. Wie Münchens Kammerspiele im Stadttheater, so liegt der Frankfurter Musorturm weit vorn, wenn es um die freien Produktionshäuser im Lande geht. Auch Chinchilla Arschloch was was von Helgard Haug, einer der Mitstreiterinnen von Rimini Protokoll, und das spektakuläre Tanzprojekt von Florentina Holzinger wurden vom Musorturm koproduziert. Auch hier also herrscht quasi Parität. Den koproduzierten Arbeiten stehen die Inszenierungen großer Ensembletheater gleichberechtigt gegenüber. Leipzigs Schauspiel kann Süßer Vogel Jugend von Tennessee Williams ins Rennen schicken, inszeniert von Claudia Bauer. Das Schauspiel aus Bochum den Hamlet in der Fassung vom Hausherrn Johann Simons. Sandra Hüller spielt hier Hamlet. Sie wird im Rahmen des Festivals auch als Schauspielerin geehrt. Die an Pasolini gemessene Version der göttlichen Komödie nach Dante gibt's eigentlich gar nicht mehr. Erarbeitet wurde sie vom Theatertreffen Neuling Antonio Latella fürs Münchner Residenztheater, als das noch unter der Intendanz von Martin Kuschall stand, der mittlerweile nach Wien wechselte. Jetzt muss die Aufführung quasi aus dem Fundus rekonstruiert werden. Vom Neustart der Saison in Zürich kommt eine ganz kleine, feine Produktion. Alexander Giesches Blick auf Max Frisch und Der Mensch erscheint im Holozän. Auch das ist eher Performance als Schauspiel im engeren Sinn, wie Katie Mitchells jüngste Hamburger Produktion Anatomie eines Suizids, die trickreich verschachtelte Parallelerzählung dreier Frauengenerationen, die allesamt am Leben scheitern. Generell aber sieht so aus, als hätte vor allem die Parität entschieden bei dieser Auswahl fürs Theatertreffen. Wer darüber hinaus allerdings richtige Ausreißer sucht und außergewöhnlich innovative Formen von Theaterästhetik kommt womöglich nicht recht auf seine Kosten. Immerhin, sogenannte übliche Verdächtige sind gar nicht mehr dabei, auch nicht die einzigartigen Einzelgänger. Als wären die 7 Jurorinnen und Juroren vor allem damit beschäftigt gewesen, alles richtig machen zu wollen, bleibt nur zu hoffen, dass die Aufführungen im Mai noch ein bisschen mehr an Klasse präsentieren und eben nicht bloß die richtige Quote.
Sagt Michael Lages über die Auswahl zum diesjährigen Theatertreffen. Die Holocaust-Konferenz in Israel, sie hat gezeigt, dass Geschichte und ihre Deutung durchaus als Waffe der Geschichtspolitik eingesetzt werden kann. Es gibt einen Streit zwischen Russland und Polen etwa über die Beteiligung am Holocaust. Unstrittig ist das Ausmaß deutscher Schuld. Zu den Aufklärungs- und Erziehungsarbeiten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen der sogenannten Re-Education, da gehörten dokumentarische Filmaufnahmen von, aus und über die nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager. Leichenberge, ausgezehrte Überlebende und Aschereste in den Krematorien. Die Filmbilder von den befreiten Konzentrationslagern sind bis heute ein wichtiger Bestandteil von Dokumentationen über die NS-Zeit. Die alliierten Siegermächte hatten sie in Auftrag gegeben. Die Gießener Medienhistorikerin Ulrike Weckel hat die öffentliche Aufführungspraxis dieser sogenannten Atrocity-Filme, der Schreckens- und Gräuelfilme der Alliierten aus der Nachkriegszeit untersucht, ihre Wirkung. Und sie stellte gestern das Ergebnis ihrer Forschung in der Frankfurter Goethe-Universität vor und der Kollege Ludger Fittgau war dabei.
Death Mills, Malwerke des Todes, so lautet der Titel einer 22-minütigen Filmdokumentation, die die US Army 1945 unmittelbar nach der Befreiung der Konzentrationslager produzierte, unter der Aufsicht des bekannten Regisseurs Billy Wilder.
The townspeople of Gardeleg in Germany carried 1100 crosses to a local barn.
Männer mit geschulterten Spaten und weißen Kreuzen marschieren auf einer Straße. Schnitt. Die nächste Kameraeinstellung zeigt den Stacheldrahtzaun eines Konzentrationslagers. Es folgen Bilder ausgemergelter Menschen in Sträflingsuniformen und Aufnahmen von Leichenbergen. Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingeschrieben haben. Die ersten, die 1945 geschockt waren, als sie mit diesen Ansichten konfrontiert wurden, waren nicht die Deutschen, die den Film als Wochenschauen in den Nachkriegskinos zu sehen bekamen, sondern die alliierten Soldaten, die die Lagertore öffneten. Das betont Ulrike Weckel, Medienhistorikerin an der Universität Gießen.
Für die Soldaten war das ein enormer Schock und sehr viele sagen, also gerade von diesen Kameraleuten, die ja auch im Krieg die Truppen begleitet haben und da geben etliche zu Protokoll, also die schreiben auch so Notizen zu den Filmaufnahmen. Das ist schlimmer als alles, was wir auf den Schlachtfeldern gesehen haben. Also die Überwältigung, das Ausmaß sozusagen der Schrecken, die noch herumliegenden Leichen, der enorme Gestank, das ist übrigens ein Grund, weshalb sie denken, ihre Bilder sind wohl möglich verharmlosend, weil die Betrachter nicht das hören und vor allem riechen, was sie da mitkriegen.
Die Deutschen, so Ulrike Weckel, hätten im Kino keineswegs eingleisig und als fixes Kollektiv reagiert, als sie Death Mills und andere Filme sahen, die der Re-Education dienen sollten. Auch Schweigen war in vielen Fällen wohl keine Gefühlskälte von Tätern oder Mitwissern, sondern auch Ausdruck eines tiefen Schamempfindens. Ulrike Weckel fand in ihren Forschungen einen Artikel von Erich Kästner,
der in der Neuen Zeitung schreibt, ich soll über den Film Todesmühlen schreiben und ich kriege keinen zusammenhängenden Artikel hin. Und dann muss man sich doch mal fragen, wie kann man sich darauf noch dazu gleich danach einen Reim auf etwas machen, das wir heute noch nicht ganz begreifen.
Dachau, at Buchenwald, at Ohrdruf, at Belsen, at Sachsenhausen, at Ebensee.
Ulrike Weckel verzichtete bei ihrer Holocaust-Gedenkvorlesung zum Thema an der Goethe-Uni Frankfurt am Main darauf, Ausschnitte aus dem historischen Filmmaterial zu zeigen. Sie wollte ein Gespräch ermöglichen. Die Bilder lassen auch heute noch viele Menschen verstummen.
Mein Eindruck ist, was am schockierendsten war und auch in den Filmen einen nach wie vor am meisten verstört, sind diese Überlebenden oder man muss fast sagen noch Lebenden, denn viele sind ja auch nach der Befreiung noch gestorben, die tatsächlich, also quasi sichtbar zwischen Leben und Tod schwanken. Und in der Literatur aus der Befreiungszeit ist immer von wandelnden Skeletten die Rede. Im Häftlingsjargon hieß das Muselmänner. Das waren genau die, die sich aufgegeben hatten, die keine Chance mehr hatten. Und zu sehen, wozu Menschen herabgewürdigt werden können, bis die fast nichts, also schon gar nichts Individuelles mehr haben. Die sehen sehr ähnlich aus, aber fast nicht mehr menschenähnlich. Das haben viele als extrem verstörend begriffen. Und ich glaube, das überträgt sich auch auf uns, wenn wir das heute sehen.
Ulrike Weckel glaubt nicht, dass Filme wie Death Mills heute noch als pädagogisches Mittel geeignet sind, etwa im Schulunterricht.
Ich bin sehr skeptisch. Diese Filme sind in der historischen Situation entstanden und für Mitlebende, die dieses erlebt haben, und mit der Strategie, damit nicht geleugnet wird, was übrigens auch fast nicht passierte, aber damit es nicht unterschätzt wird, damit es nicht vom Tisch gewischt wird, häufen diese Filme wirklich Schrecken auf Schrecken. Die wollen bewusst Verharmlosung verhindern und sind damit überwältigend. Und da muss man sich wirklich fragen, wie effektiv das sein kann, wenn es sich jetzt um Nachgeborene handelt, die man auch nicht in dieser Weise sozusagen drankriegen kann und sagen, das ist in eurer Mitte passiert.
Weckel plädiert dafür, heute eher offene Gesprächssituationen zu schaffen, als mit dem Mittel der Überwältigung zu arbeiten.
Sagt Ludger Fittgau. Wir bleiben im technischen Medium des Films, wechseln aber zur Avantgarde. Kunst- und forschungsbasierte Arbeiten zur Kultur des Internets. Die bietet das Haus der Kulturen der Welt in Berlin ab heute unter dem Namen Transmediale. Ein Symposium gibt es auch. Als Videokunst-Filmfestival hat die Transmediale 1988 begonnen. Inzwischen ist man natürlich längst weiter. Das Überschreiten steckt aber schon im Namen der Transmediale. Medienkunstfestival, Vorträge, Gruppenausstellungen gibt es auch. Es geht um die technische, soziale, künstlerische Infrastruktur, um Eternal Network, wie es im Ankündigungstext heißt. Also, ein Fall für den Kollegen Carsten Probst, das ewige Netzwerk bei der Transmedialen. Herr Probst, wie arbeitet sich denn die Transmediale an diesem Begriff ab?
Ja, Herr Köhler, indem man einfach zunächst nochmal tief in die Geschichte des Begriffs Netzwerk und der Netzwerke selbst eintaucht, mit der ja auch eben die Geschichte des Festivals so eng verbunden ist. In den 1990er Jahren war die Transmediale ja eben schon ein Treffpunkt für all die, die das Internet erstmal als ganz großes, hierarchiefreies Netzwerk, als eine Art Utopie sahen. Und dieser Enthusiasmus wirkt aus heutiger Sicht natürlich, ja, man kann sagen, naiv, vielleicht sogar ein bisschen verklärend. Man weiß, Datenmining, Überwachung, Kommerzialisierung sind heute längst in den Netzwerken Alltag. Und die Transmediale versteht sich eben nicht nur wiederum als technische Leistungsschau seit jeher, sondern legt auch immer schon Wert auf Vermittlung, auf Theorie, auf Aufklärung. Und so will man eben nochmal diese Entwicklung nachzeichnen, Entwicklung der Netzwerke in den letzten 30 Jahren. Wie ist eigentlich aus so einem Ideal für hierarchiefreie Kunst und Kommunikation eigentlich das Gegenteil geworden, so ein fast ein Synonym mittlerweile für globalen Datenkapitalismus, Hate Speech, totale Kontrolle. Und das versucht man eben in diesen verschiedenen Foren und Medien darzustellen.
Es klingt ein bisschen theorielastig, wenn ich Sie so höre. Gibt es denn in der Ausstellung, die es ja auch ist, die Eternal Network, Kunstwerke zu sehen, die das erfahrbar machen?
Die gibt es, unterschiedliche Projekte von sehr verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern und meistens auch an der Grenze zum Aktivismus. Lassen Sie mich mal eine sehr beeindruckende Zukunftsvision nennen eines Aktivistinnen- und Künstlerinnenkollektivs aus Australien, Neuseeland und Schweden. Die haben quasi die Algorithmen und Netzwerke für die Reparatur der Klimakrise zumindest imaginär eingespannt. Das nennt sich Asunder, das Projekt. Die haben, das ist eine Software-Video-Installation, bei der man einem imaginären Supercomputer dabei zuschauen kann, wie er aus Satelliten, Klima- und Geodaten aus aller Welt umwelttechnische Rettungsmaßnahmen zusammenstellt. Ja, und solche Daten werden ja schon heute von riesigen Netzwerken in Messstationen erhoben. Aber die bizarren Lösungen, die dann die Algorithmen dafür vorschlagen zur Klimarettung, umfassen großflächige Umsiedlungen, Neumodellierungen, zum Beispiel ganzer Küstenlinien, die Verpflanzung von Tropenwald nach Silicon Valley, sodass am Ende quasi die dystopischen Verwerfungen mindestens so groß erscheinen wie die Folgen des Klimawandels selbst. Also, Herr Köhler, Netzwerke sind nicht immer nur gut. Und deswegen lohne sich eben ein Rückblick auf die Geschichte der Netzkritik, sagt eben auch Christopher Gansing, der scheidende künstlerische Leiter der Transmediale.
There are projects also in the exhibition, the Eternal Network, that kind of re-engage the so-called critical net cultures that flourished in the 1990s and onwards. And the idea is that
Ja, also Sie haben quasi hier in dieser Ausstellung Projekte, die auch nochmal die Netzkultur der 1990er Jahre aufrufen, auch als die Netzkritik ihre Blütezeit hatte, und das sei eben ein verlorenes kritisches oder auch selbstkritisches Potenzial der Netzwerke, die heute völlig überlagert seien von Lösungen, wie sie Silicon Valley vorschlägt und Netzdiskurse mittlerweile dominieren.
Ja, Sie haben uns Christopher Gansing zu Gehör gebracht. Er scheidet als künstlerischer Leiter nach 9 Jahren aus, verlässt auf eigenen Wunsch die Transmediale. Seine letzte Ausgabe ist das also. Wie steht das Festival heute da? Ich habe eingangs erwähnt, es gibt es seit über 3 Jahrzehnten.
Richtig. Also er hat ja seit 9 Jahren die Leitung inne. Mein Eindruck war eigentlich, dass nach dem NSA-Skandal 2013/14, die ja in seiner Amtszeit eigentlich fiel, die Transmediale tatsächlich so etwas wie eine Sinnkrise hatte. Denn dieses spielerisch Subversive, das auch noch bei Gansing eine große Rolle spielte für dieses Festival, das war spürbar weg und hatte auch irgendwie seine Legitimität verloren, weil man eigentlich immer so mit bedrohlichen Zukunftsszenarien auch gearbeitet hatte, die plötzlich aber alle überholt waren, die plötzlich Wirklichkeit geworden waren. Und nun, als ich ihn jetzt nochmal danach fragte, sagte er, naja, NSA und Snowden, die haben der Transmediale eigentlich ein völlig neues Publikum beschert, das eben jetzt mehr über Datensicherheit und die Trollen Netzwerke und so weiter wissen wolle. Und ja, ich kann sagen, in den letzten 6 Jahren hat er daraus eigentlich eine neue Ambition für dieses Festival gemacht, mehr Aufklärung, Information. Eigentlich ist die Transmediale inhaltlich daran gewachsen und hat Profil gewonnen.
Der Carsten Probst zur Transmediale im Haus der Kultur und der Welt in Berlin. Danke dafür. Von der Avantgarde nun in die Kunstkammer, das herkömmliche Museum. Ein Gemälde oder eine Skulptur, die lassen sich ja nicht teilweise erfahren. Man schaut mal hier, mal dort hin, geht herum, entdeckt beim zweiten, dritten Besuch etwas anderes, hat aber doch immer letztlich mehr oder weniger ein Kunstwerk vor sich. Anders verhält es sich mit dem Besuch. Der kann kurz, mittel oder lang sein, erstmalig, zweitmalig, häufig, wiederholt. Was ist, wenn man nur mal sein Lieblingswerk für, sagen wir, 15 Minuten Hallo sagen will oder sich versenken oder nur die Kabinettausstellung besuchen? Das hat sich auch das Museum Weserburg gefragt und ein Zeitmodell des Zahlens im Museum entwickelt. Kurzer Besuch, kleines Geld, langer Besuch zum maximalen Tagespreis. Die Museen erproben, wir hören es zurzeit, unterschiedliche Modelle der Besucherbindung aus. Aus Bremen berichtet Anina Laura Pomarenke.
Ein Klappzahlenwecker aus dem Museumsshop mit großen weißen Zahlen auf schwarzen Ziffernblättchen und ein zusätzlicher Laptop neben der Kasse mit dem Programm Excel drauf. Mehr Ausrüstung brauchte es laut Geschäftsführer Tom Schößler nicht, um das alternative Preismodell in der Weserburg zu testen.
Wir haben festgestellt, dass an der Kasse immer wieder Leute fragen, wie sie auch nur mal eine kleine Kabinettausstellung sehen können, wie sie eine neue Ausstellung sehen können, obwohl sie schon mehrmals im Haus waren. Ob sie, weil sie das Haus nicht kennen, vielleicht mal reinschauen dürften.
1 Euro pro 10 Minuten zahlten die Besucher in der 4-wöchigen Testphase. Maximal jedoch 9 Euro. Das ist der normale Eintrittspreis für das Museum für moderne Kunst. Das Ergebnis durchaus positiv.
Also die Besuchszahlen sind in den 4 Wochen, die wir geöffnet hatten, 24 Tage, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also die 24 Tage vor Weihnachten 2018, um 42% gestiegen. Die Erlöse sind ungefähr gleich geblieben.
Im Schnitt verbrachten die Besucherinnen und Besucher 67 Minuten in dem Museum für moderne Kunst. Umfragen zeigen, das ist eine gute Viertelstunde weniger als sonst. Gehetzt haben sich durch das Zahl-Solange-du-bleibst-Modell aber nur die wenigsten gefühlt. 73% empfanden den gezahlten Preis für ihren Besuch als besonders fair.
Das kann ich total nachvollziehen, weil mir geht das genauso. Ich weiß noch genau, ich hatte mal eine Dreiviertelstunde, bevor mein Zug fuhr, ich war zu Gast in der Stadt und stand vor einem Kunstmuseum und das hatte 13-14 Euro Eintritt verlangt. Und für eine Dreiviertelstunde. Und dann habe ich an mir selbst gemerkt, das mache ich jetzt vielleicht doch nicht.
Die Idee für das flexible Preismodell gibt es schon seit 2010. 2 Wirtschaftswissenschaftler aus der Schweiz haben es vorgestellt. Doch getestet wurde es der Weserburg zufolge noch nicht im deutschsprachigen Raum. Es scheint sich auch nur für Museen anzubieten, die gleichzeitig mehrere Ausstellungen laufen haben, die regelmäßig erneuert werden. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten wäre es in der Weserburg zum Beispiel schwierig, separate Tickets für bestimmte Ausstellungen anzubieten. Bei den Besucherinnen und Besuchern kam das flexible Zahlmodell gut an.
Die Idee ist im Grunde genommen gut, weil man dann bei bestimmten Ausstellungen sich bestimmte Dinge angucken kann. Also man geht vielleicht öfter ins Museum.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht manch einer sagt, ach, ich gehe mal kurz rein und ja, muss nicht gleich so viel Eintritt bezahlen und gehe nach 20 Minuten wieder raus. Das macht ja jeder doch mal eher. Ne? Ich würde es auch gerne mal ausprobieren, muss ich sagen.
Eine Besucherin erzählt, dass sie sich gerne noch einmal die Highlights der aktuellen Ikonenausstellung der Kunsthalle Bremen anschauen würde, aber nicht bereit sei, noch einmal den vollen Eintritt von 14 Euro zu zahlen. Das flexible Bezahlmodell dauerhaft einzuführen, stehe trotz der positiven Ergebnisse noch nicht zur Debatte, erklärt Schößler. Denn der Preis alleine sei für einen Museumsbesuch nicht ausschlaggebend.
Es ist viel wichtiger, dass man was Interessantes zu bieten hat, dass die Leute sich für die Ausstellungen interessieren, dass die Leute Zeit haben, dass sie Begleitung haben, dass es gut erreichbar ist. Viele Faktoren, die vor dem Preis kommen. Und wer sich nicht für das interessiert, was gezeigt wird, der kommt auch nicht, egal ob es dann nur 2, 3 oder 0 Euro kostet.
Ob das Zahl, solange du bleibst, Modell tatsächlich mehr Besucher anzieht, soll eine zweite Testphase im März zeigen.
Die Museen erproben zurzeit unterschiedliche Zahlungsmodelle. Aus Bremen berichtete Anna-Ina Laura Pomarenke. In den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es unter anderem nun um eine Kontroverse um den Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp.
Ja, um den gibt es ja gelegentlich Kontroversen. Sein neues Buch soll Lava heißen. Und das liegt schon etwas länger im Lektorat des Surkamp Verlags. So lange immerhin, dass Spekulationen beginnen, ob es überhaupt erscheinen wird. Jedenfalls im Surkamp Verlag. Die Welt am Sonntag fragte sogar schon nach, ob da ein Literaturskandal drohe. Wird da nun über politische Fragen gestritten im Verlag oder um literarische? Der Literaturkritiker Helmut Böttiger sah das im Deutschlandfunk Kultur so.
Das ist erstmal ein ganz normaler Vorgang. Es kommt häufiger vor, dass ein Manuskript im Lektorat eine längere Durchlaufzeit braucht. Und in diesem konkreten Fall, da kann man jetzt natürlich schon im Vorfeld wahnsinnig viel spekulieren. Man weiß, der Autor Uwe Tellkamp ist umstritten. Es ist ein großer, dicker Roman von ihm in Aussicht. Da bringen sich natürlich Journalisten schon in Stellung, um bei dieser zu erwartenden Debatte so eine Pole Position einzunehmen. Aber seriös kann man nur etwas sagen, wenn man den Text wirklich kennt.
Ja, das ist wohl gerade in der Welt so und damit ist nicht nur die Tageszeitung gemeint, dass präfaktisch polarisiert wird. Und daran hat ja Autor Uwe Tellkamp auch seinen Anteil, meint Helmut Böttiger.
Der Autor ist in die Öffentlichkeit gegangen mit Thesen, die sehr streitbar sind, die auch für den Surkamp Verlag durchaus unangenehm sind. Surkamp Verlag hat sich ja auch distanziert von Tellkamp. Im Moment kann man mutmaßen, es ist ein politischer Fall, dieser Roman. Das ist zu erwarten. Es wird eine große Diskussion geben und man müsste da Textkenntnis haben, um mehr darüber sagen zu können.
Ja, und diese Erkenntnisse werden wir alle erst im Frühjahr nächsten Jahres erlangen können, denn dann, so hat der Surkamp Verlag heute mitgeteilt, soll er erscheinen, der neue Roman von Uwe Tellkamp. Lava, wie gesagt, wird der Titel sein. Mit Abkühlung ist wohl erstmal nicht zu rechnen. Ähnliches gilt für die Lage in der Türkei. Der türkische Verleger und Kulturmäzen Osman Kavala jedenfalls muss auch nach mehr als 2 Jahren weiter in Untersuchungshaft bleiben. Das hat heute ein Gericht in Istanbul entschieden. Kavala, der Gründer der Kulturstiftung Anadolu ist, die auch mit dem Goethe-Institut zusammenarbeitet, der wird beschuldigt, die Gezi-Proteste 2013 mit ausländischer Hilfe finanziert zu haben. Im Fall einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Mit einer Entscheidung ignoriert das Gericht die bindende Forderung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nach einer sofortigen Freilassung. Der Gerichtshof hatte im Dezember festgestellt, dass für die Anschuldigungen keinerlei Beweise vorgelegt worden seien und die Inhaftierung der Einschüchterung diene. Ähnlich autoritär wie in der Türkei regiert der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Dennoch ist er, wir haben darüber berichtet, mit dem St. Georgs-Orden des Dresdner Semperopernballs ausgezeichnet worden. Weil er die Kultur fördere, meinen die Veranstalter. Viele Beteiligte am Ball sind sich da nicht so sicher. Der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilpert denkt jetzt darüber nach, ob er überhaupt teilnehmen will am Ball. Und auch Moderatorin Judith Rakers zeigt sich heute irritiert über die Entscheidung und führt Gespräche über die Konsequenzen für ihre Arbeit. Der Mitteldeutsche Rundfunk, der den Semperopernball im Fernsehen zeigt, kündigte an, falls der Veranstalter bei seinem Vorhaben bleibe, die Ehrung von al-Sisi beim Ball zu thematisieren, werde diese Sequenz vom Mitteldeutschen Rundfunk nicht ausgestrahlt.
Von Kultur heute war es das. Michael Kühler dankt für Interesse an dieser Ausgabe. Gleich die Nachrichten ausführlich, die Informationen am Abend danach um 18.10 Uhr. Sie berichten unter anderem über einen ersten Coronavirus-Fall auch in Deutschland. Ihnen einen guten Abend.